Hallo und herzlich willkommen zum Talk Microsoft 365. Mein Name ist Michael und gemeinsam mit Thorsten durfte ich zum Beginn des Jahres 2026 direkt mit einem Gast in das neue Jahr starten. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gesehen, wir haben Ugur bei uns begrüßen dürfen und wir haben über die Ankündigungen für die Security Copilot Integration oder Verfügbarkeit innerhalb der E5-Lizenz gesprochen, über Intune-Feature, die früher in der oder immer noch, Fragezeichen, in der Intune-Lizenz sind. Wir haben aber auch über sein aktuelles Community-Projekt gesprochen und er hat uns da sehr viel interessante Einblicke gegeben. Wie immer findet ihr alle Links in den Shownotes und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der ersten Episode in 2026 und jetzt geht's los. Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Hallo liebe Community. Happy New Year.
Happy New Year. Ist es tatsächlich die erste Sendung, oder? Ist es die erste Sendung?
Ja. Guck mal, das Jahr ist ja mal gerade 14 Tage alt. Demzufolge quasi frisch gebacken. Wir sind jetzt gerade an dem richtigen Zeitpunkt, exakt im 2-Wochen-Rhythmus. Und
nagelt uns drauf fest.
Guck mal, wir haben ja direkt gesagt, letzte Sendung, ne, was machen wir? Was ist der Plan für 2026? Mhm. Und der Plan ist, dass wir live sind und dass wir wieder mehr live sind.
Geil. Haben wir schon mal direkt 100% vom Vorsatz erreicht, wenn die Sendung rum ist? Können wir direkt einen Haken dran machen? Erster Vorsatz erledigt. Bei mir wäre es schon der zweite. Ich habe mir vorgenommen, mehr zum Sport zu gehen. Ich war das erste Mal beim Sport. Auch da 100% Zielerreichung, 2 Ziele erreicht. Wie soll das ja, also das kann ich schon, Silvester feiern morgen, ich bin durch.
Wir sind 14 Tage im Jahr und du warst einmal beim Sport?
Naja, am Montag konnte ich nichts für, da war der Trainer nicht da, ist ausgefallen.
Immer was anderes. Oh. Ja, okay. Also das mit den Vorsätzen, das funktioniert schon mal gut. Nur, dass ihr ein Verständnis dafür habt, wir machen fast alles möglich für euch. Ich sitze gerade im Auto und mache das gerade, weil ich hätte es wahrscheinlich auch anders geschafft. Aber jetzt war es einfach bequem und ich kann jetzt damit protzen. Ich mache es jetzt für euch aus dem Auto heraus.
Vielleicht als kurzer Zusatz, bevor Leute auf die Barrikaden gehen. Nein, der Michael fährt nicht. Er ist nicht im aktiven Straßenverkehr eingebunden. Er steht auf einem Parkplatz, ist schön mit seinem mobilen Homeoffice rangefahren. Ihr braucht nicht Anzeige ist rausschicken. Alles safe.
Ah ja, ich hätte jetzt schon mal gerne gewusst, wer rausfindet, gegen welche Leitplanken und Fahrradfahrer ich fahren lasse.
Ihr könnt ja rausfinden, wo der Michael genau steht. Wir können schon mal als kleinen Tipp geben, er ist im südlichen Raum Deutschlands unterwegs. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, München und Umgebung ist es. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt einfach Beispiele und wo ihr vermutet, eure Vermutung in den Chat.
Das nehme ich gerne. Ich bin nämlich tatsächlich gespannt, wie viel Tracker inzwischen bei den kleinen Gimmicks, die von Konferenzen mitgegangen sind, schon wieder irgendwie mit reingewandert sind.
In den Bus.
Nur damit ich gleich mal das Thema Vorsätze und so ein bisschen eindämpfen kann. Liebe Community, ich muss euch was beichten. Die nächste Sendung wird aufgezeichnet sein.
Stimmt.
Tut mir ein bisschen leid, tatsächlich. Aber wir wollen das, also wir haben 2 Themen, die wir sinnvoll miteinander verknüpfen. Zum einen haben Thorsten, Adrian und ich eine Session in Bremen zusammen. Mhm. Zusammen mit vielen, vielen tollen Menschen, vielen MVPs, vielen Experten, auch nicht MVPs, die ihr Wissen mit euch teilen auf dem Freitag und auf dem Samstag bei den Collab Days in Bremen. Kommt da gerne vorbei. Die Anmeldung findet ihr über collabdays.org/2026Bremen, glaube ich. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Ich packe es gleich nochmal rein. Und dort nehmen wir uns 2 Personen, mit denen wir gemeinsam für den Talk aufnehmen. Also wir nutzen das tatsächlich, dass wir sinnvolle Gesprächspartner gewinnen können.
Die
wir
ausnahmsweise, weil wir haben ja sonst nie sinnvolle Gesprächspartner, heute auch nicht, um das schon mal vorne wegzugreifen. Wir haben ausnahmsweise für euch, für diese eine Sendung, die anderen 6 totaler Humbug. Aber diese eine Sendung wird der Knaller, weil da haben wir 2 sinnvolle Gesprächspartner. Finde ich gut, Michael.
Können wir nochmal neu anfangen?
Ja, klar.
Ja,
dann. Mit unseren Gastfreunden.
Eieiei. Und dann haben wir halt an dem 28., wo wir das nächste Mal live wären, den Teams Community Day. Eine Bewegung, die wir als Teams Community Deutschland schon seit Jahren zusammen mit ganz vielen anderen Standorten zusammen begleiten und dort eben vor Ort etwas machen. In unserem Fall ist es ein Barcamp, sowohl in Bochum als auch in München. Und wir haben ein bisschen einfach die Sorge, dass das logistisch nicht aufeinander passt und wollen deswegen lieber dafür sorgen, dass wir die zwei tollen Events sinnvoll miteinander verknüpfen können oder eine nicht so tolle. Und wir jetzt halt dann eben, also dass wir dann wirklich eine Auswahl mit dem Risiko des
Aus. Also irgendwie, ich glaube, heute müssen wir deinen Redeanteil minimieren. Also da kommt ja.
Dann,
also,
es ist, ja, es dann ist es umso besser, dass wir heute einen Gast dabei haben.
Ja. Bist
du nicht?
Megagast.
Das alles selbst erzählen.
Ich freue mich so, dass wir unseren Gast wieder dabei haben. Er ist ein Wiederholungstäter. Er war schon mal bei uns zu Gast. Ich weiß gar nicht, im November, glaube ich, oder Oktober. Nee, es müsste der November gewesen sein.
War vor der Ignite. War nichts. November war Ignite irgendwie, war vor der Ignite.
Und es war ein toller Talk. Ich habe mich sehr gefreut, dass er da war. Und umso mehr freue ich mich, dass der Gast heute auch wieder da ist.
Nachdem der Titel es schon verrät, ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ugo auch tatsächlich auf die Bühne zu holen. Hallo und herzlich willkommen, Ugo.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich wieder dabei sein darf heute.
Schön, dass du die Zeit hast.
Michael, vielleicht kurz als Tipp. Ich bin in den USA, ich glaube, zu Ignite diesen Tester mit, wie heißt das, Self-Pull-Driving-Mode gefahren.
Ja,
da kannst du dich wirklich hinten hinsetzen und der fährt. Also du musst noch ein bisschen tricksen mit dem Lenkrad und so, da musst du ein bisschen Bewegung bleiben. Aber so als Tipp fürs nächste Mal, ne?
Ich bin dann Waymo gefahren, das ist noch mal krasser. Ja, also wirklich nur noch hinten
drin. Ist das auch in Seattle? Können wir dann aus Seattle, können wir dann so gefahrene Talks aus dem Waymo machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, aber die Idee finde ich cool.
Vielleicht machen wir einen Abstecher einfach nach San Francisco mit MVPs und machen einen Talk M365 on Tour oder so.
Wir faken das einfach. Ich nehme Bilder aus dem verregneten San Francisco und behaupte, das wäre das verregnete Seattle.
Ja. Yeah.
Und sitzen wir einfach in einem Auto, was sonst ein anderer lenkt. Und wann immer ich so tue, als würde ich nach vorne zeigen, zeige ich nur die Bilder.
Oder vielleicht finden wir irgendjemanden, den wir in so einen kompletten grünen Anzug packen, der einfach das Auto lenkt und das morpht man hinterher raus.
Das ist nochmal ein Next-Level. Wir sind gut ins neue Jahr reingekommen. Ich kann mich Thorsten nur anschließen. Ich finde das fantastisch, dass wir dich wieder hier haben dürfen, Ugo. Denn tatsächlich hätte ich noch so ein paar Themen, die auch aus der Zeit rund um die Ignite kommen, mit denen ich wirklich gerne mit dir reden möchte.
Wir müssen reden.
Hier klingt bedrohlich.
Ja.
Da fangen wir mal an.
Weil halt Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst und ja, was dich treibt.
Ja, genau. Ein Intro macht definitiv Sinn. Genau, ich bin der Ugo. Ich bin Product Manager bei der Glucania und bin Intune und Security Copilot MVP und mache solche Dinge mit Computern. Also
auch wenn man das gucken, wie lange Schnee braucht.
Irgendwelche Dinge, genau. Ja.
Dinge.
Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß meistens nicht, was ich da tue tatsächlich. Aber irgendwie ergibt sich da irgendwie am Ende irgendwas.
Du wärst Experte. Ja. Ugo, was ist hier los?
Bestimmt nicht.
Ja, aber das passt ja perfekt. Unabhängig davon, dass du so mal eben Intune und Security MVP bist, machst du auch sehr viel Community-Projekte. Ihr werdet immer wieder Einblendungen finden zu den jeweiligen Projekten. Ich mache das mal so random. Ich bin den Rest der Session jetzt, den Rest des Livestreams damit beschäftigt, das einzublenden. Weil der Ugo macht nämlich unheimlich viel.
Ja.
Über eins würde ich ganz gerne zwischen den fachlichen Themen kurz mit dir sprechen wollen, wenn das okay für dich ist. Das ist deine neueste Veröffentlichung.
Sehr gerne. Soll ich sonst mal Bildschirm teilen? Wollen wir das mal so rummachen?
Lieben gerne, aber lass uns mal ganz kurz bitte anfangen mit dem Thema, wo gefühlt ich als Einziger auf der Ignite geklatscht habe, nämlich dass der Security Group
alle der
hat mich doch richtig gehört. Ja. Oder mal erzählen wahrscheinlich. Komme ich gerade auf. Sorry, Blatt.
Du meinst die News um die STUs rum, dass die in den E5 mit drin sind, oder?
Genau, das.
Ja.
Was sind die STUs? Hol uns mal von vorne ab. Ich war nicht bei der Ignite, ich habe auch nicht geklatscht. Security Copilot, was ist das? Was sind die STUs?
Ja, genau. Also STUs sind Secure STUs. Compute Units. Ja. Genau. Die brauchst du eigentlich bei dir in der Azure Stack Subscription, damit du Agents nutzen kannst in deiner Umgebung. Das sind die Agents könnten sein Interim Agents. Davon gibt es aktuell drei Public native Agents in Intune. Die können so Dinge wie Policies überprüfen nach Best Practice, bisschen Troubleshooting machen, Patch Management betreiben und so weiter und so fort. Also schon sehr sinnvoll. Und dann gibt es noch Agents in Entra für Condition Access beispielsweise. Dann gibt es welche für Defender XDR. Und alle diese Dinge haben eins gemeinsam, du brauchst halt STUs dafür. Warum war das jetzt ein Riesen-News? Das hast du ein bisschen angebahnt eigentlich. Die STUs sind nämlich schweineteuer. Also wir reden hier von ein paar tausend Euro im Monat für sehr wenige von denen. Und du brauchst halt, je größer deine Umgebung ist, je mehr Entitäten, Objekte und Geräte, bla bla bla, in deiner Umgebung ist, desto länger läuft so ein Agent nachher. Und je mehr musst du an STUs bereitstellen. Wenn du Agents schedulst, brauchst du auch diese STUs, wenn die am Wochenende irgendwelche Reports automatisch erstellen sollen. Also total sinnvoll Use Case. Aber du brauchst halt für alles STUs. So kurz gesagt, je mehr Agents du benutzt in der Umgebung, je größer die Umgebung ist, desto mehr STUs brauchst du. Und dann warst du nachher bei 10, 20, 30k, also Dollar im Monat unterwegs, mindestens. Gab es andere Umgebungen, die waren noch deutlich teurer. So, die Adoption war natürlich dann relativ mager. Und dann hat sich Microsoft gedacht, hey, wie feuern wir das Ganze an? Indem wir jetzt eben die STUs mit in die E5-Lizenzen, man nimmt sie nicht mit rein, aber abhängig von der Anzahl der E5-Lizenzen in der eigenen Umgebung, bekommt man die STUs gesponsert von Microsoft, bis zu einem gewissen Grad. Und dann muss diese taugen aber eigentlich nur etwas für einen Trial bzw. einen Piloten. Mhm. Und du wirst am Ende des Tages wieder STUs kaufen müssen für den Preis, den es früher auch schon gab. Also das, was sie jetzt sozusagen in die E5-Lizenz mit reingenommen ist, so ein bisschen die Hürde zu senken für ganz viele Companies, sich daran zu tasten, ein paar POCs zu machen, auch total sinnvoll, das zu tun. Aber am Ende des Tages, abhängig von der Infrastruktur, wird man sich wieder STUs kaufen müssen. Einfach, weil man nicht genug gesponsert bekommt von Microsoft.
Ist da ein Bodencap? Ich habe das hatte ich nämlich tatsächlich nicht so ausgelesen.
Ich glaube, in dem Blog, das du gerade teilst, da müsste ein Cap drin. Also ich glaube, ein Cap an sich gab es nicht. Ich glaube, der Anzahl der gesponserten STUs ging exponentiell runter, wenn du wirklich ab 10.000, 20.000 Lizenzen hast. Aber da reden wir schon über richtig große Enterprises, ne? Genau, ich habe jetzt die konkreten Zahlen aber nicht im Kopf. Das müsste in deinem Blog zu lesen sein. Aber genau, es waren jetzt aber nicht tierisch viel, um ehrlich zu sein.
Jetzt komme ich ja und Michael ja eigentlich auch eher so aus der Microsoft 365-Schiene, schräger Copilot. Wenn wir hier über Agents sprechen, reden wir häufig über Agents, die ich irgendwie anchatte und irgendwelche Fragen stelle, Dokumente hochlade, die mir die automatisch verwursten. Irgendwie sowas, also ich muss mit dem Agent interagieren. Ich kann auch prompt oder ein Agent schedulen, glaube ich, geht mittlerweile auch, ne? Aber nichtsdestotrotz, irgendwo ist immer so ein bisschen Interaktion. Das hörte sich jetzt gerade bei dem Agent, den du beschrieben hast, im Kontext von Security Copilot, aber nicht so an. Ist das tatsächlich so ein autonomous Agent, der für sich dann in der Umgebung rennt und seine Jobs macht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ich glaube, die Variante, die wir beim Security Copilot haben, unterscheidet sich in Embedded Experience und die Standalone Experience. Die Embedded Experience ist eigentlich nur Agents integriert nativ in die Plattform, in den Service. Das heißt, wenn du zum Beispiel ins Intune-Portal gehst, dann siehst du mittlerweile links einen neuen Button, der heißt Agents. Mhm. Wenn du darauf klickst, siehst du halt die First-Party-Microsoft-Agents. Da dürfen auch keine Third-Parties irgendwelche Agents liefern, sondern es sind wirklich native Intune von Microsoft erstellte Agents. Dann gibt es aber noch die andere Experience, die Standalone-Experience. Da hast du wirklich wie bei ChatGPT eine Chat-Möglichkeit, wo abhängig von dem, was du promptest und nach was du fragst, die Standalone-Experience automatisch per Skills und Tools und MCP, je nachdem, was du konfigurierst, auch an die gewissen Services sich meldet und Daten abruft. Das hilft ungemein für Security-Teams beispielsweise, weil wir super oft das Problem haben eines Datensilos. Das heißt, du hast Toolings, die greifen bei dir spezifisch nur auf Daten in Entra zu, weil du gerade seine Daten haben willst von gewissen Usern. Du willst User disablen, MFA-Audits und so weiter und so fort. Dann hast du wieder ein Tooling, das Richtung Defender und Intune guckt. Und Purview natürlich auch, darf man nicht vergessen, super wichtig. Das Coole an dem Standalone Experience ist auch an diesen an den Agents, die man drumherum bauen kann, ist, dass du diese Container gar nicht mehr hast. Du kannst einfach in alle Richtungen gucken lassen, automatisch. Mhm. Und der wird dir dann wirklich das alles mit Kontext liefern und du kannst dann darauf basierend eben deine Actions ausführen. Bei ganz vielen, oder ich glaube bei 99% der Agents, die es aktuell gibt von Microsoft, da reden wir immer von Admin in the Loop, nennen die das, glaube ich, so vom Wording her. Das heißt, der Agent liefert dir Daten zu, aber die Action, die getätigt wird, das bist du selber. Das heißt, du musst wirklich auswerten, ob der Agent mit validen Daten antwortet. Und dann bist du dafür verantwortlich, eben Dinge auszuführen. Mhm. Das kann sein, es gibt einen Sicherheitsvorfall, du willst ein Gerät isolieren, dann musst du das selber tun aktuell. Aber die Daten werden dir zugeliefert, angereichert.
Ja. Okay. Genau.
Eher so ein Sicherheitsfaktor, oder? Wenn man noch nicht so richtig blind sagen kann, wir wissen schon zu 100%, dass die AI, die ja nicht, die ja von dem Konzept AI mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, mit Zusammenhängen arbeitet, das ist immer genau das Richtige. Sondern, dass man da sagt, okay, in 2-3 Jahren wahrscheinlich sind wir soweit, aber jetzt brauchen wir erstmal so ein Lernmodell, also so ein Lernmechanismus, wo wir auch sehen, gibt es vielleicht Modelle auch, die das besser können in Zukunft.
Also es gibt die Art und Weise, wie man eigene Agents entwickelt, unterscheidet sich halt enorm, wenn man Richtung Intune, Entra, Defender und Purview guckt. Du hast halt die Möglichkeit, entweder mit dem Security Copilot, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, es gibt ein SDK für, man kann dieses Build-Feature nutzen. Da kannst du wirklich prompten, was für ein Agent du haben willst und dann erstellt er dir einen Agent aus dem Template heraus. Und dann gibt es noch die Microsoft Foundry, was deutlich sinnvoller ist und deutlich mächtiger ist, weil du da auch sehr, sehr flexibel arbeiten kannst. Und meine persönliche Entwicklung geht hin zu Microsoft Foundry im Moment, wo ich halt verstärkt dort meine Agents eben erstelle. Der Vorteil von den ganzen Dingen ist einfach, Flexibilität bedeutet für mich auch, Agents leichter für mich erreichbar zu machen. Ich möchte eigentlich einen Agent haben in Form eines Chatbots bei mir in Teams als App hinzugefügt, damit ich halt einfach mit dem chatten kann, der mir dann automatisch aufgrund meines Prompts in meine Plattform reingeht, in Intune beispielsweise, und mir sagt, hey, welche Geräte haben denn einen Nicht-Compliance-Status? Aufgrund welcher Grundlage sind die non-compliant? Wie kann ich die fixen? Diese ganzen Dinge zu ermitteln, würde mich einfach extrem viel Zeit kosten. Und das über eine Microsoft Foundry mit, was auch super einfach eigentlich zu bauen ist, mit ein bisschen Python, wenn man ein bisschen Python kann. Ansonsten gibt es super viele Anleitungen. Der Yannick Reinhardt beispielsweise, falls den vielleicht jemand kennt, das ist auch Intune MVP. Der hat einen super coolen Blogpost über Microsoft Foundry geschrieben, wie man den ersten Agent erstellen kann. Ist eigentlich super einfach, aber ist auch deutlich flexibler als die Security Copilot Agents, die wir so kennen. Die Security Copilot Agents haben eine lange Historie. Die gab es schon deutlich länger als Microsoft Foundry, was ja vorher schon Azure Foundry war, jetzt umbenannt wurde. Und das Team drumherum ist ein komplett anderes. Deswegen haben sie erst komplett neues SDK aufgebaut. Persönlich, weil ich halt in beiden Umgebungen mit aufbaue, ist halt eigentlich das Microsoft Foundry das Ding, womit ich mich beschäftigen würde, wenn ich Agents bauen würde, die nicht gerade M365-Agents sein würden.
Aber würdest du denn sagen, dass wenn, du sagtest gerade, von Microsoft gibt es so eine Art Template, dass ich sagen kann, ich brauche jetzt folgenden Agent, bitte bau mir den, so habe ich es zumindest verstanden. Kommt da was Sinnvolles raus, genau, oder ist es eher so?
Nein.
Okay.
Also, nein, gibt es, also es gibt, genau, auf dieser Seite agentsforadmins.com, da finden sich super viele Security Copilot Agent Templates drin. Das sind einfach nur YAML-Files nachher. Also jeder Agent ist eigentlich nichts alles anderes als ein Skript, das von oben nach unten durcharbeitet. Also das heißt, du konfigurierst Skills vor. Ein Skill kann zum Beispiel sein, ein API-Skill. Da kannst du vorprogrammieren, in welche Ressourcen mit einem API-Call der Payload abgeholt werden soll. Das kann Third-Party wie ein Ticketing-Software Service sein oder eine Software sein. Das kann eine Monitoring-Lösung sein, die man im Unternehmen einsetzt. Alles, was per API steuerbar ist, kann man sich abholen. Da gibt es so noch so ein Skill wie KQL, also Custom Query Language. Da kann man per Advanced Hunting in Defender halt wirklich sehr genau Daten abrufen. Dann gibt es GPT-Skills. Das ist einfach ein Chat-GPT-Skill. Das neueste Modell, das sie nutzen, ist, glaube ich, das 4.0 Mini immer noch, relativ alt. Bin aber nicht mehr sicher. Habe seit 2 Wochen nicht mehr reingeguckt. Die Entwicklung ist krass da. Und wenn du diese ganzen Dinge koppelst für deinen Use Case, dann schreibst du dir einfach alle rein, wie so eine System Instruction. Und der arbeitet wirklich von oben nach unten alles ab, wenn du den Agent ausführst. Das Coole ist, der ist immer einheitlich. Das heißt, ich kann für meine Kollegen im Security-Team oder auch für im Endpoint-Team einen Agent vorbereiten und der Agent macht genau immer das. Also wirklich bei jedem Run immer genau diese eine Tätigkeit. Das heißt, wenn du den wirklich perfektioniert hast, dann läuft er auch immer mit dieser gleichen Qualität durch. Da ist kein menschlicher Fehler sozusagen mehr in dem Prozess dann drin. Und das hilft total, wenn du zum Beispiel Use Cases wie Device Offboarding hast. Super viele Unternehmen halt haben super viele Geräte, Leichen, nenne ich sie immer, in Entra und Intune noch drin, die lange nicht mehr aktiv waren. Da hilft so ein Agent halt enorm, weil da kann die halt auch eine Notification schicken, einen Report erstellen, dir per E-Mail oder per Teams rüberschicken. Und der kann dir wirklich eine Liste aufzeigen und dann kannst du darauf basierend eben auch die Geräte rauslöschen. Das hilft wirklich enorm. Also es spart dir unglaublich viel Zeit. Ja. Aber es ist auch unglaublich teuer, je nach Umgebung.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so auf dem Schirm hatte auch, dass das ein Unlock an DB ist. Das hätte ich vielleicht meinen Jugendschrei auch nochmal reduzieren sollen.
Deswegen warst du der Einzige, der applaudiert hat in alle.
Oder hat mich aber nicht geschnallt. Ich bin bei dir. Microsoft Foundry ist tatsächlich etwas, womit du auch auf Basis der ganzen Tools, der Konnektoren, der unterschiedlichen Modelle dahinter nochmal mehr Möglichkeiten und Flexibilität hast, grundsätzlich für so eine Agent-Erstellung. Spannend zu sehen, dass es eben auch aus der Admin-Brille durchaus eine Variante sein kann, die da nochmal deutlich mehr mithilft. Ich habe zwischenzeitlich verschiedene Seiten, Projekte von dir mit eingeblendet. Ich habe eins komplett außen vor gelassen, nämlich dein neuestes Projekt, wobei deins auch nicht ganz richtig ist. Richtig?
Ist richtig, genau. Dann lass mich mal einblenden, dann können wir das uns live mal anschauen.
Ich spoilere mal noch nicht die URL, obwohl ich die schon sehr gelungen finde. Ich möchte wissen, wie viel du schon inzwischen an Domains bezahlst.
Ich will das auch nicht wissen. Anderes Thema. Nee, Moment. Anderes Thema. Also kurz vorweg. Ein Thema, was ich immer persönlich habe, ist, ich will halt eigentlich nie das Rad neu erfinden. Die Intune-Community ist total riesig. Wir haben total viele MVPs, wir haben auch ganz viele Leute, die nicht MVPs sind, die es vielleicht sein wollen, aber auch so viel beitragen für die Community in Form von kleinen Skripten, sei es Webseiten, irgendwas in Form von etwas, was jemand anderem einen Gewinn bringt, in Form von, hey, der kann Zeit sparen, Dinge automatisieren. Für mich ist das immer super schwer gewesen, weil gibt es das jetzt schon? Soll ich das jetzt machen? Wo finde ich diese Dinge? Es gibt halt wirklich kein Repository, wo alles gesammelt war. Und dann hat der liebe Neil Johnson, das ist einer der Intune-PMs, auf LinkedIn gefragt, gibt es denn nicht so eine Seite, die alles anzeigt, schön aufgelistet? Und dann haben wir gesagt, komm, das machst du jetzt fertig. Und dann habe ich es halt fertig gemacht. Und das Endprodukt heißt awesomeintune.com. Das Coole ist, seit gestern sind jetzt mittlerweile 91 Apps auch dort zu sehen. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich beispielsweise, entweder kann ich hier runterscrollen und durch die Seiten durchklicken beispielsweise, oder ich kann einfach nach oben gehen auf Browse und kann dann hier zum Beispiel auch die Links, die Filter nutzen. Also Themen zum Beispiel, also alle Tools, die für Reporting sind, da sind so 6 Stück drin, da könnte ich jetzt mir die anderen anzeigen lassen. Automations sind ein paar Skripte und Tools drin, ne? Das könnte ich jetzt alles machen. Dann habe ich mir gedacht, komm, es kann ja sein, dass der User, dass der Admin, der diese Seite besucht, noch gar nicht weiß, welches Tool sein Problem lösen könnte oder ihm behilflich sein könnte. Dann haben wir gesagt, komm, eigentlich wäre das doch cooler, wenn du so eine Suchfunktion hast, dass du hier mit einfach dein Problem schildern kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier größer machen kann.
Ist auch cool. Mac.
Ich glaube, das ist jetzt besser. Ich arbeite Windows und Mac und diese Tasten-Shortcuts, ne? Also nachher schließe ich irgendwelche Fenster gleich. Genau.
Wissen wir warum.
Exakt, genau. Also kannst du wirklich deine Probleme schildern. Zum Beispiel kannst du sagen, hey, ich habe eine Frage, wie kann ich denn meine Intune-Policies backupen? Dann klickst du drauf und was er jetzt hier im Hintergrund macht, ist ein API-Call zu OpenAI und im Kontext von dem Call, sind halt die ganzen Descriptions und die Tool-Names drin, ne? Das heißt, was OpenAI jetzt macht, erfindet jetzt ein Tool mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass dein Thema hier gerade sozusagen lösen könnte. Na, jetzt hat er hier zum Beispiel das Tool gefunden, Tenable. Das ist auch zufälligerweise meins.
Ach komm, zufälligerweise.
Ich habe wirklich auf einen Text draufgeklickt. Also man kann, ich habe gerade auf einem Beispiel-Prompt draufgeklickt, aber man könnte natürlich auch selber was reinschreiben. Du siehst in den Results hier aber auch einen Confidence Score. Das war auch total wichtig, weil der macht natürlich Fehler. Ne? Hier steht er hier, ich bin zu 95% sicher, dass das hier deine Antwort ist. Oder es gibt dir noch andere Möglichkeiten. Hey, das Infium City von dem lieben Tobias, match zu 93%. Wahrscheinlich kannst du hier alles nutzen von denen, um da mal reinzugucken. Da sieht man auch, was für eine Power die Community eigentlich hat, dass man Lösungen entwickelt, und zwar verschiedene Lösungen entwickelt. Dass jetzt jeder nach seinem Gusto sozusagen nochmal reingucken kann. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Intune CD von dem Tobias drauf. Da finde ich jetzt hier nochmal ein bisschen eine Description davon. Ich finde Links zu seinem GitHub-Repo, das auch Open Source ist mit seinem Tooling. Ich bekomme hier auch eine Security Analysis. Das war auch super, super wichtig. Weil eine Sache, die viele gestellt haben, war so, hey, wie ist denn, also kann ich dem überhaupt vertrauen, dem Tool? Und dann, natürlich gibt es keine hundertprozentige Aussage dazu, wo ich sagen kann, hey, nutze es in deiner Enterprise-Umgebung und dann ist halt alles gut. Aber ich versuche es den Leuten leichter zu machen, indem ich gewisse Faktoren abchecke. Deswegen habe ich jetzt hier 6 Faktoren, nach denen ich immer scanne. Jedes Tool wird nach diesen Faktoren gescannt. Ich gucke nach Obfuscated Code, Credential Theft, Malicious Patterns, Remote Execution, Data Exfiltration und Hardcoded Secrets in dem Code. Ja? Und da kann man ein bisschen wie bei Virus Total gucken, hey, 6 auf 6 sind dann fein. Wow. Alle Checks.
Aber das heißt, du hast für dich jetzt einen Score, Security Score definiert und sagst, diese 6 Punkte müssen erfüllt sein und ich analysiere den Code daraufhin auf diese 6 Dinger und wenn 6 genau. von 6 Punkten erreicht, ist optimal oder 3 von 6 ist jetzt nicht so optimal. Hast du dir überlegt, sind deine Tests, du hast jedes Tool, was da drin ist, hast du einmal angeguckt und hast das durchgerattert? Also nee, nicht du, sondern irgendeine Engine oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Ja,
genau, also ich habe den Rahmen vordefiniert. Ich habe gesagt, diese 6 Kriterien sind für mich die allerwichtigsten. Mhm. Dann habe ich darauf basierend eine GitHub Action Pipeline, die in diese Repos reinguckt automatisch. Das heißt, immer wenn ich eine App hinzufüge bei Awesome Intune, das ist auch super einfach, kann ich euch gleich zeigen, dann läuft erstmal so ein Review-Prozess durch. Der guckt erstmal, ist der GitHub-URL, ist der überhaupt richtig? Ist das eine gültige URL? Dann gibt es solche Checks wie, hey, hat der Autor seinen Autornamen drin? Hat dein Autor ein Bild verlinkt? Das sind so die Metadaten. Und dann läuft automatisch der Security-Check durch. Da geht sozusagen der AI, das ist einfach ChatGPT, der geht in das Repo oder das Zielrepo dieses Tools rein, lädt alle Dateien runter auf eine VM, eine Linux-VM, und dann scannt er da alles durch. Da geht er alles, kann auch ein bisschen dauern dann, der ganze Scan. Und dann spuckt er eben dann das Resultat aus. Und da gibt es auch so Fälle, wo es ein bisschen false positives sind. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Tool händisch fixen müssen in den Ergebnissen, wo ChatGPT dachte, dass eine Variable ein Secret wäre. Das passiert, das muss man selber fixen. Aber ich sage mal, zu 90% ist das ein vollautomatisierter Prozess.
Ja. Solche Sachen, wie häufig wird das Repro aktualisiert? Ist das ein totes Repro, weil da wurden die letzten Aktualisierungen vor 5 Jahren gemacht oder sowas? Findet auch statt? Oder?
Oh. Darüber habe ich lange nachgedacht.
Ja, weil es kann ja schon relevant sein.
Das
ne?
Ding, naja, es kann relevant sein. Und ich sage auch immer den Leuten, guck dir das Repro erstmal selber an. Die Schwierigkeit, und ich habe Bauchschmerzen mit folgendem Thema. Eine Sache muss man halt wissen, warum gibt es überhaupt diese Tools? Vielleicht sollten wir erstmal da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also diese Tools existieren, weil es Lücken gibt im Intune-Produkt. Diese Lücken werden nicht beschlossen über Jahre, weil es keinen Business Case dahinter gibt, seitens Microsoft. Ist auch fein, ist ein Geschäft, das muss halt Geld generieren für Stakeholder und so weiter und so fort. Es gibt Tools da draußen, die sind schon super alt, also von super alt meine ich wirklich 2-3 Jahre gibt es auf GitHub und die werden auch nicht erneuert. Das heißt aber nicht, dass sie nicht brauchbar sind, die sind immer noch brauchbar. Die wurden aber erst zuletzt vor 3 Jahren angefasst. Da gibt es so einige große Beispiele. Deswegen tue ich mich immer so schwer, das Datum hier reinzuschreiben. Weil es kann ja bedeuten, dass dann jemand sagt, hey, ja, das ist doch total alt. Warum sollte ich das Tool überhaupt nutzen? Dann nutze ich lieber ein anderes. Stimmt gar nicht. Das kannst du genauso gut nutzen, weil das Problem auch löst. Und das Problem haben auch andere vielleicht gelöst. Aber das Repo, in dem diese Daten drin sind, ist zwar alt, aber genauso gut wie alle anderen Lösungen da draußen. Deswegen habe ich das nicht drin. Ich könnte es einblenden, aber das tue ich mit Absicht nicht. Genau, wenn man ein bisschen runterscrollt, zu jedem Tool gibt es auch noch solche Dinge wie You Might Also Like, das war auch nochmal wichtig. Also wenn jemand auf ein Tool raufklickt, dann sollte er ungefähr ähnliche Tools sich nochmal angucken, zu sehen sein, wo er nochmal ein bisschen Research betreiben kann, durchklicken kann, das alles nochmal als Möglichkeiten. Genau, wie kommt es eigentlich dazu, wie kommen diese ganzen Tools überhaupt auf diese Webseite? Auch dafür gibt es ein super einfaches Form hier sozusagen. man gibt einen Tool-Name an, man gibt eine Description vor, Autorinformationen, da kann man auch mehrere Autoren hinzufügen. Man kann die Tool-URL reinpacken, man kann die Kategorie vordefinieren, man kann additional Links, zum Beispiel Social-Media-Links hinzufügen und dann wird das Ganze submitted und das landet dann nachher als GitHub-Issue bei mir. Und das zeige ich euch nochmal hier, die Dinge, die ich gestern nochmal aufgenommen habe. Also hier sind zwei Tool-Submissions zum Beispiel, die ich mir noch angucken muss. Und diese Close-Submission, ich nehme jetzt einfach mal den hier. So, und da seht ihr jetzt auch hier, das ist das, was sozusagen von diesem Form bei mir landet als Issue, mit den ganzen Metadaten. Und dann gibt es hier nochmal einen /approve. Mhm. Und da seht ihr auch hier direkt das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Hey, da waren hardcoded Secrets drin. Die lehne ich sofort ab. Habe ich mir angeguckt, das waren keine Hardcoded Secrets, habe ich gefixt. Dann habe ich nochmal /approve gemacht, dann läuft die GitHub-Action durch. Ja, und dann seht ihr auch hier, hey, ich muss die Submission mir angucken, ich mache Security-Scan, muss einen Katalog vordefinieren, das Ganze nachher submitten und mergen in den in das Projekt, in das Repo. Und dann wird die Seite neu deployed und dann findet sich das Tool auch sofort auf der Webseite. Das ist der ganze Prozess von dem Approve bis zum Hinzufügen auf die Website dauert auch nur 2 bis 3 Minuten maximal. Und wie gesagt, komplett vollautomatisiert. Das nimmt mir viel Arbeit ab, weil ich keinen Bock habe, meine Zeit damit zu verschwenden, Dinge immer manuell durchklicken zu müssen. Macht es aber auch total transparent. Das, alles, was du hier siehst auf der Seite, ist komplett Open Source. Alle GitHub Actions sind Open Source. Man kann sich, wenn man Interesse hat, um zu schauen, wie das eigentlich funktioniert, kann man reingehen und schauen. Alles ist da und alles ist offen. Und es ist halt super, super transparent, wie ganzen Tools auf der Seite nachher landen. Und das was ich vorhabe als Goal sozusagen für mich ist, das immer stetig aktuell zu halten. Ich habe auch viele Dinge nachbessern müssen. Ich habe zum Beispiel auch Collections hinzugefügt als Option. Na, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit macOS Management mit Intune neu anfängt, welche Ressourcen gibt es eigentlich da draußen? Na, dann kann man sich hier das mal angucken. Und dann findet man hier halt eben macOS-spezifische Tools und Ressourcen. Das kann sowas sein, zum Beispiel Dokumentation, intune-macadmins.com. Das kann Defender-spezifische Dinge sein, eine Mac-Apps-Version-Tracker sein. Also diese Dinge helfen dir einfach in deiner Arbeit dann. Solche Dinge. Dann habe ich wieder sowas, eigentlich was Elegantes, glaube ich, und das ist super hilfreich ist eigentlich, weil ich nicht erwarte, dass irgendjemand jeden Tag auf diese Seite geht. Ich habe hier sowas, eine Notification nochmal dran. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt heute eine Tool hinzufüge, dann bekommst du morgen früh um 8 Uhr deutscher Zeit eine E-Mail geschickt an dein Postfach. Hey, hier ist ein neues Tool, magst du mal reingucken oder nicht? Genau, all diese Möglichkeiten gibt es.
Was passiert, wenn der Autor des Tools eine neue Version publiziert davon? Gibt es da auch irgendeinen Mechanismus, dass dann quasi das Tool wieder durch deine Pipeline läuft, geguckt wird, was sind die Security-Parameter, hat sich irgendwas geändert, was wurde geändert und so weiter und so fort? Oder muss man dann das Tool neu einreichen?
Genau, das muss man theoretisch neu einreichen. Auch das will ich aber automatisieren. Also mir war wichtig, das ist jetzt sozusagen Version 1, mir war erstmal wichtig, dass wir eine Plattform haben. Und jetzt muss ich an diesen ganzen Feinheiten arbeiten. Und das ist auch eine dieser Dinge, was passiert eigentlich, wenn der Code geupdatet wird. Da muss ich schauen, muss ich weitere GitHub-Actions bauen, die das ganze Ding dann automatisieren. Weil ich bekomme ja nichts mit, wenn du jetzt manuell selber was änderst in deinem Repo. Bekomme ich theoretisch ja nichts mit. Ich bräuchte jetzt etwas, was sicherstellt und bei jedem Commit reinguckt und sagt, hey, ich mache jetzt einen Scan. Oder ich lasse ein GitHub-Action bauen, die wirklich einmal am Tag proaktiv in diese Repos reingeht und schaut, ob es Änderungen gab in den letzten 24 Stunden. Solche Dinge könnte man schon bauen. Ja, genau.
Und kann ich jetzt auch, ich selber bin nicht Autor eines Tools, aber ich habe ein Tool gefunden, was mir unheimlich geholfen hat bei Intune, kann ich dann auch sagen, auch wenn ich nicht der Autor bin, füge ich es trotzdem hinzu und trage den Autor ein?
Ja. Also du kannst, wenn du irgendwo ein interessantes Tool findest, kannst du selbstverständlich auch das Tool submitten, auch wenn es nicht deins ist. Das ist gerade auch dafür gedacht, also eigentlich will ich weniger, dass der Autor selber sein Skript hier submittet, sondern eigentlich wäre es cooler, wenn jemand, der dein Tool nutzt und es so viel für wertvoll hält, dass es auch für andere nochmal sozusagen Sinn hat und nutzbar ist, es hier zu sharen. Ich habe auch das hier, ist relativ klein. Vielleicht auch nochmal wichtig hier so ein bisschen die Ausmaße, warum ich so viel auch fixen muss im Backend ist, weil die Reichweite einfach so krass ist. Mit jetzt aktuell 342.000 Views.
Wie lange gibt es diese Website jetzt?
Ich glaube seit letzter Woche Samstag, Freitag oder Samstag.
Ja, okay. Da träumen andere von. Also das ist schon klar, ne?
Ja, also ich keine Ahnung, ob das positiv oder negativ ist. Jedenfalls muss ich im Hintergrund in der Datenbank super viel fixen. GitHub Actions schlagen fehl, weil einfach die Datenmenge super riesig geworden ist. Die Kosten für so ein Search-Parameter wird immer mehr, je mehr Tools dazukommen, weil der Kontext größer wird. Solche kleinen Schwierigkeiten habe ich hier so ein bisschen. Da musste ich zum Beispiel auf GPT-5 Nano rüberwechseln von GPT-4o Mini, weil der Nano nochmal 5-mal weniger kostet. Solche Dinge musst du halt trial and error, ne? Und damit bin ich halt beschäftigt. Aber diese Dinge fallen nur auf, wenn halt so viele Leute Dinge nutzen.
Ja. Und wenn du erzählen magst, wie lange hat das gedauert von Idee bis Prototyp fertig, ich kann es testen und jetzt ist für mich der finale Go Live und ich präsentiere es der Öffentlichkeit?
Ja, also vom Code her, ich glaube über einen Monat. Also ich habe noch vor Weihnachten angefangen. Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit war gar nicht die Webseite an sich. Also das, was du jetzt sozusagen hier siehst, ist gar nicht das Schwierige gewesen. Das, was am meisten Zeit gebraucht hat, waren eigentlich die ganzen Automatisierungen drumherum. Weil für mich war halt einfach auch wichtig, das Ganze am Leben zu erhalten. Dafür brauchst du halt Automatismen drumherum. Ansonsten veraltet der ganze Content auf der Webseite und dann ist es halt irgendwann unbrauchbar und wertlos, weil es einfach nicht aktuell ist. Deswegen habe ich hier super viel Zeit investiert in diese ganze Automatisierung. Also was heißt denn, wie lange, keine Ahnung. Also bestimmt über anderthalb Monate, aber es waren auch so einige Tage, war ich dann auch wirklich sehr lange dran. Also gerade über Weihnachten, Silvester und so.
Hat der Ugo durchgearbeitet, der hat geil Silvester gefeiert. Der hat einfach gecodet.
Ich habe halt, also...
Also by the way, Ugo, also ich finde einen Monat oder lass es auch anderthalb Monate sein, finde ich halt phänomenal. Ich würde es nicht in anderthalb Monaten wahrscheinlich, wenn ich gehe, ein halbes Jahr brauchen oder noch länger, ich weiß es nicht. Also es ist so krass.
Na, ich glaube, wenn du die richtigen Tools kennst...
Ach so, also, du hast alles über ChatGPT schreiben lassen. Aha.
Nee, eben nicht. Ja. Also ich mache ganz viel mit Claude Code, gerade übers Terminal. Das nimmt mir super viel Arbeit ab, aber das Ding ist auch nur so gut, wie deine Grundlage von der Qualität her ist, weil der macht auch super viel Unsinn tatsächlich. Ich habe ein Framework, mit dem ich arbeite. Das Framework heißt Create T3, Sekunde. Genau, das hier ist wirklich die Grundlage, auf der ich nachher aufbaue. Das Ding bietet dir von vornherein schon eine funktionierende Webseite. Die sieht auch wirklich so aus, wie du sie jetzt hier siehst. Die bereitet dir alles vor. Dann hast du schon mal eine Webseite. Dann ist das schon mal abgehakt sozusagen. Deswegen sagte ich gerade, die Webseite an sich zu erstellen, ist eigentlich super leicht zu machen, weil du die Frameworks hast. Wenn du deine ganze Automatisierung bauen willst mit GitHub Actions und sowas, gerade weil du in übertrieben viele Errors reingehst und auch plötzlich Limitierungen hast, seitens GitHub, du hast API-Calls Richtung deiner Datenbank, weil du brauchst eine externe Datenbank, eine Datenerhaltung in GitHub ist halt total blöd und total limitiert. Diese ganzen kommunikationsführenden Services, da brauchst du nachher Cloud Code, ChatGPT oder was auch immer man nutzen möchte. Deswegen, also ich sag mal so, da hätte ich diese ganzen Tools drumherum nicht gehabt, da hätte ich bestimmt auch 6 Monate gebraucht. Klar, ich bin da auch nicht reingeboren, das ganze Thema, aber durch die Toolings, die machen einem das Leben schon deutlich einfacher.
Ja, also ich finde das faszinierend. Also auch die Idee zu haben, die Idee dann zu erweitern, neue Funktionen mit reinzubringen und so weiter und so fort. Also vielen Dank, Ugo, für alles, was du tust hier für die Community. Das ist awesome.
So, ich mache das eigentlich für mich, ganz unter uns, ich mache das eigentlich für mich.
Ja, wir sind hier zu dritt.
Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, die Motivation hinter diesem ganzen Ding würde ich einfach zusammenfassen als, ich brauche es halt selber. Und wenn ich es halt für mich selber baue, kann ich es halt direkt fern. Ja. Das finde ich in allen anderen Tools, die ich so finde, von anderen aber auch immer wieder. Die Leute haben Probleme, die bauen für sich was zusammen und wenn es einen gewissen Qualitätsgrad erreicht, dann teilt man das mit anderen. Und so muss das auch, finde ich, sein.
Sharing is caring, ja.
Ja, genau, das Sharing is caring. Und ich glaube, ich gehe nochmal durch diese ganze Liste durch von den Tweets, die du so raushaust, gefühlt tatsächlich in einem sehr, sehr kurzen Abstand. Man kann dir, ich bin mir nicht ganz sicher, korrigiere mich, ich glaube, auf LinkedIn ist es, dass man dir als Newsletter folgen kann, wenn du wieder ein Update für irgendeinen, ich habe mal eben ein Tool beschrieben, created by Ugo, glaube ich, irgendwie so.
Shipped by Ugo.
Richtig. Genau. Ja, also auch mit.
Also Samstag habe ich tatsächlich auch den nächsten Release des Newsletters. Nur sowas in
Ja,
ich habe da nämlich was.
Das war genau der Punkt, worüber ich dieses Tool mitbekommen habe, weil seitdem du das letzte Mal da warst, bin ich in diesem Newsletter drin, weil nicht so viel ist, sondern wirklich nur Content, wenn sinnvoll Informationen kommt, nicht einfach nur bei Sonntag oder welcher Tag. Also eine große Empfehlung für alle, die an dem Thema grundsätzlich interessiert sind, Intune and Security und Device Management. Ich habe so ein bisschen auf die Uhr geschielt. Ne? Ich würde gerne noch so 10 Minuten auf so ein anderes Thema mit reinbringen. Auch im Kontext gefühlt von der Ignite kam. Aber nach der Ignite Anfang Dezember öffentlich wurde, nämlich, dass wir Intune wenn ich es richtig verstanden habe, in die M365-Lizenz nochmal mit reinbekommen haben. Und zwar ein paar Feature, die ansonsten in der P2-Lizenz, glaube ich, mit drin waren.
Genau, es gab... Genau, ich korrigiere das Announcement noch.
Nicht so aufwendig, dass ich mein Gesicht warnen kann.
Also, das war tatsächlich auch eines, ich glaube, abseits von den SCUs, dem Thema, waren das, was wir jetzt gleich besprechen, nochmal tatsächlich ein bisschen wichtiger für mich, weil es mehr Leute betrifft. Also, es gibt da diese Intune-Suite-Lizenz, da sind so ganz viele Features enthalten, die es in der Intune-Core-Lizenz sonst nicht gibt. Das dazu gehört Remote Help, ich lese mal ab vom Blogpost. Dazu gehört Remote Help, Advanced Analytics, On-Prem Privilege Management, Cloud PKI und Enterprise App Management. Die wurden bisher immer als Einzellizenzen verkauft als Option, sind jetzt aber von dem Funktionsumfang in E5 und E3 enthalten. In E3 gibt es, auch das lese ich mal kurz ab, damit das richtig ist. In E3 ist enthalten Remote Help, Advanced Analytics und in E5 ist zusätzlich dazu enthalten On-Prem Privilege Management, Cloud PKI, Enterprise App Management. So, diese ganzen Dinge waren eigentlich hinter dieser Intune Suite Lizenz versteckt. Das waren so ungefähr $10. Das war der Retail-Preis, den man dann hatte. Kann man sich dazu buchen. Dann konnte man auch diese ganzen einzelnen Features als Add-ons kaufen, wenn man mag, für $3, $4, $5 pro Feature. Das haben aber sehr wenige Leute gemacht. Und auch da wieder das gleiche Thema wie SCUs. Wegen der Adoption haben sie die mit in diese Lizenz eingebucht. Mhm. Ist meine Vermutung, natürlich weiß ich es nicht 100%, ich bin ja nicht in diesen Stakeholder-Gesprächen drin, aber von dem, was ich so mitbekomme um mich herum und auch, ich hatte ja auch sehr viele Projekte für diese ganzen Features mitbegleiten dürfen, war preislich schon immer so eine Frage, hey, brauche jetzt 10.000 Intune Suite Lizenzen für $10
im Monat.
Das ist schon viel Geld. Genau, das ist halt viel, viel Geld gewesen. Jetzt haben sie halt mit reingetragen in die Lizenzen rein. Das finde ich schon sehr sinnvoll, weil diese ganzen Features auch super, super sinnvoll sind eigentlich. Ich bin ja so ein großer Freund von Automatisierung und Monitoring und Reporting. Und diese Advanced Analytics beispielsweise eröffnet ganz neue Graph-Endpunkte in Intune, wenn ich die Lizenz habe in meinem Tenant. Da brauche ich brauche nur theoretisch nur eine Lizenz im Tenant, dann sind die Graph-Endpunkte halt offen.
Lizenz?
Genau. Ich empfehle natürlich, genauso viel Lizenz zu kaufen, wie man braucht, realistisch. Also der F-Punkt, scheiße, der Endpunkt. Wenn der offen ist, kommt man an ganz viele neue Gerätedaten ran und kann dann auch viel coolere Dashboards bauen, die auch zum Beispiel die User Experience sehr gut darstellen mit, keine Ahnung, wer hat denn zuletzt mal einen Hard Shutdown an seinem Rechner gemacht? Also wirklich auf den einen Ausschalter gedrückt halten. Solche Informationen halt, die sind halt relevant für größere und kleinere Umgebungen und es ist ein kleines Beispiel, ja. Aber es gibt auch super viele andere Informationen, die dann plötzlich erreichbar sind durch so eine Lizenz. Endpoint Privilege Management, auch ganz kurz erwähnt, auch ganz, ganz wichtig, ist super cool, wenn man prozessbasiert eine Elevation Permission durchgeben möchte. Zum Beispiel ist der User ein Standard-User. Dieser Standard-User hat aber eine gewisse alte Software, die der User als Admin starten muss, weil eine DNL nachgeladen werden muss, die eine Connection zu einem AD aufbauen muss und so weiter und so fort. Alles schon gesehen. Alles schon erlebt. Wow. Und mit diesem Endpoint Privilege Management kann man wirklich für den einzelnen Prozess, für die Exe beispielsweise vordefinieren, nur diese Exe darf der Standard-User eben im Kontext starten. Und da braucht der User auch kein Labs-Passwort, weil ein Labs-Passwort würde ja weitreichender sein als nur ein Prozess. Deswegen macht so ein Feature halt deutlich Sinn. Ne? Also die Dinge können schon viel und wenn man es noch nicht getestet hat von den Zuschauern, auf jeden Fall mal reingucken. Die haben auch eine 30- bis 90-tägige Trial-Lizenz, die man buchen kann im Tenant über ein Admin Center. Ansonsten, wie gesagt, ist es halt eigentlich auch in den Lizenzen weitestgehend integriert.
In dem Blogpost steht allerdings, dass der Rollout erst im Q3-Kalenderjahr 2026 starten soll. Ist das richtig? Das ist ja noch ganz schön.
Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich um darum ging. Bist du sicher?
Nein, null. Ich habe ja den Experten gefragt. Also
ich bin kein Experte für diese ganzen Lizenz und dieses Rollout-Ding da. Also für mich hat das anscheinend gehabt, als wäre das Q1 live, also jetzt irgendwie schon, aber genau, dann vertraut nicht mir, lest am besten
im Blogpost nach. Oder fragt vorher am Lizenzberater nach. Das sind auf jeden Fall spannende Sachen, die sich hier ankündigen.
Achso, vielleicht kurzer Hinweis, gut, dass du sagst, auch SCUs, diese integriert in E5-Lizenz, auch das wird ausgerollt. Da weiß ich aber, dass es ab Juni offiziell passieren soll.
Okay, Juni 2026.
Für Lizenzen. Okay. Ja. Genau, richtig. Ja. Genau. Aber auch das kann sich alles ändern. Nochmal reingucken.
Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Stelle, dass ihr sicher seid, was ihr da gerade macht, weil im Endeffekt geht ihr Lizenzthemen ein und ihr solltet zumindest mal mit jemandem drüber sprechen, der da auch einen aktuellen Blick drauf hat. Weil all das, was wir hier ganz viel sehen und auch zeigen, ist ja Marketing-Sprech. Ich habe zum Beispiel einfach diesen Kasten völlig ignoriert, von wegen, dass das erst in Q3 2026 kommen soll. Ich habe das gedacht, toll! Jetzt haben wir da die Intune-Funktion schon direkt mit drin. Lass feiern. Ja, das ist vielleicht dann auch an der Stelle nochmal ein guter Hinweis gewesen, Thorsten.
Danke. Ich bin ja nur ungern der Spielverlierer, aber...
Nein, der Spezialist mit dem Blick für das Detail. Ja, ich bin tatsächlich, es fühlt sich ein Stück weit an, dass Microsoft uns ein paar Geschenke macht. Ich glaube aber, unterm Strich macht Microsoft diese Geschenke nur in Form von Eingeständnis, dass es nicht so in dem Markt eingeschlagen hat, dass sie einen großen Revenue-Stream aufgemacht haben mit diesen Themen. Also gerade die Secure-Units, die waren tatsächlich bei mehreren Kunden auch im Gespräch und die haben alle mit den Füßen gewackelt, als sie gehört haben, wie viel sie da brauchen, um alleine mal einen POC zu starten. Dann läuft er ja mal eine gewisse Zeit, bis der überhaupt sinnvolle Daten hat. Dann das hintendran auch noch länger zu benutzen und dann die Leute auch darauf fit zu machen, dass in die Arbeitsprozesse reinguckt und man dann erst bewerten kann. Da haben manche Leute schon gesagt, ich bin nicht bereit, einen 6- bis 7-stelligen Betrag zu bezahlen, damit ich mal was testen kann. Von daher, ich bin grüßen, danke auch für die Einsortierung, Uwe.
Sehr gerne.
Das stinkt alles gefühlt ab im Verhältnis zu den Sachen, die du so nebenbei machst. Aber ich finde es gut, dass man Learning im Umfeld auch einen Blick dafür hat. Ich bin schlicht begeistert, auch wie du das Thema mit den Intune-Tools umsetzt, damit es lebt. Also das finde ich halt auch.
Egal.
Danke für den Einblick.
Ja.
Ja, sehr gerne.
Sehr gut.
Ich bin geflasht.
Ja. Kann eigentlich direkt das nächste Date klar machen, hätte ich gesagt.
Ja, lass mich den Antrag machen. Da kommt wieder was, habe ich gelernt.
Ja.
Ja, genau. Warte das mal ab. Das wird auch gut, glaube ich, am Samstag. Ja.
Warten wir den Samstag ab und dann müssen wir verhandeln, wann wir dich das nächste Mal in die Show bekommen.
Genau.
Cool. Uwe, wo sieht man dich das nächste Mal?
Ja.
Gute Frage. Ich glaube, ich bin beim Security Airlift in Redmond. Danach bin ich die Woche darauf in Amsterdam beim Workplace Ninja Event. Oh. Ach so. Oh. Ah, guck mal. Ich mache mal Werbung für mein eigenes Event, wenn ich darf.
Unbedingt.
Ist das okay?
Den Link dazu, dann kommt es in die Shownotes.
Ich habe teilweise so viel im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo links und rechts ist. Also, wir machen tatsächlich Workplace Ninja Germany. Das wird das erste In-Person-Event. Es findet statt am 9.3. Mhm. Ja, das passt richtig. Es ist bei Microsoft in München in Zentrale.
Cool.
Also ich glaube, von der Location ist auch super interessant. Wir haben da sehr großflächig unsere Räumlichkeiten gesponsert bekommen von Microsoft. Auch total lieb, wie die Kollegen da mit organisiert haben. Tatsächlich machen wir gleich im Anschluss zu diesem Call auch die ganzen Speaker, die Speaker-Listen schon mal fertig. Auch da haben wir schon sehr viele Speaker. Also wir haben 76 verschiedene Speaker, die wirklich über Sessionize ihre Sessions submitted haben. Also wir müssen leider super wählerisch sein, weil es ist halt nur ein Tages-Event. Aber wir haben extrem viel vor. Es wird extrem viel guten Content geben. Ich persönlich bin immer sehr wählerisch, was Content angeht, weil ich halt den Zuschauern viel anbieten will. Deswegen bin ich halt immer super wählerisch, auch bei den Sessions. Aber ich glaube, wenn einige der Zuschauer teilnehmen möchten, folgt uns gerne auch auf LinkedIn. Wir haben da unseren Kanal, unsere Page, Workplace Ninja Germany müsste das sein. Und da werden wir sicherlich sehr bald, vielleicht diese Woche, ansonsten spätestens nächste Woche, ein paar weitere Announcements veröffentlichen.
Cool. Sehr umtriebig, genau. Der Uwe.
Ja, es wird nicht langweilig.
Hört sich nicht danach an.
Cool. auf jeden Fall solche Chancen nutzen. Den Link zu der LinkedIn-Seite, den packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Bin begeistert. Ich habe jetzt Angst, noch ein Thema aufzumachen, weil wir so knapp an der Stundengrenze sind. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, herzlichen Dank, lieber Ugur. Es war ein Fest. Es war eine brillante Eröffnung für das Jahr 2026. Du hast wie sagt man es schön, du hast die Bar, also die Leiste hier, über was man durchkommen muss, schon ganz schön nach oben gefahren. Respekt.
War nicht meine Absicht, sorry. Wie alle anderen Kollegen.
Das ist ja nicht dein Problem, ehrlicherweise. Ne? Nur der leichte Druck auf die anderen, die da noch kommen.
Ja. Nee, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist immer cool, mit euch zu sprechen über diese Themen.
Sehr gerne.
Bin auch sehr gerne beim nächsten Mal dabei. Irgendwann in Zukunft wieder.
Ja. Wir sehr freuen spannend. Uns.
Und vielen Dank.
Ja, Thorsten, dann würde ich sagen, machen wir zu für heute.
Ja.
Und damit sage ich auch ganz herzlich an euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlichen Dank und noch groß 2026. Ich hoffe, ihr das hätte man dann machen sollen, glaube ich. Seid gut reingekommen. Aber natürlich sage ich wie immer, teilt das gerne mit allen, die schon immer mal ein Register haben wollten, über wie awesome Intune ist. Und natürlich mit Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante. Damit nochmals danke, Ugur. Eine wahre Freude.
Danke euch auch.
Ciao.
Ciao.